Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute geht es um Kino, um Film, genauer gesagt um großen Film, um Spielfilm. Und bei mir zu Gast ist der Produzent Ingo Vlies und die Produktionsleiterin Jennifer Six. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Ja, machen wir wie immer bei Free FM bei der Plattform eine kleine Vorstellungsrunde. Ach ja, okay. Der Ingo soll anfangen. Alles klar.
Ja, danke für die Einladung zu Free FM. Ich bin Ingo Vlies, bin selbstständiger Filmproduzent aus München. Meiner kleinen Firma If Productions stelle ich überwiegend Autorenfilme her für Dokumentarfilm, fürs Kino und Spielfilme.
Jennifer?
Hallo, ich bin die Jennifer Six. Ich bin noch relativ neu in diesem Beruf. Ich bin seit knapp einem Jahr selbstständig als Produktionsleitung tätig und freue mich schon sehr auf das Projekt.
Jetzt habe ich aber noch gleich eine Frage an dich, Ingo. Du hast gesagt, es ist eine kleine Produktionsfirma. Wenn ich mir aber so mal so die Seite angucke, ihr habt aber auf der anderen Seite schon ganz schön viele Preise abgegriffen, um es mal so zu formulieren.
Ja? Die Autoren dieser, die für die Firma oder mit mir gearbeitet haben, haben viele Preise gewonnen, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass die Firma deswegen groß ist, sondern es ging mir, wenn, um etwas in den letzten Jahren, ich mache das jetzt seit 8 Jahren, selbstständig und unabhängig, darum, die Qualität zu steigern und nicht unbedingt größer zu werden. Das heißt, das sind alles Einzelstücke, die wir herstellen. Kleine Manufaktur sozusagen. Wir fangen bei jedem Projekt eigentlich bei Null wieder an und entwickeln für jedes Projekt die richtige Sprache, die richtige Grammatik und nehmen jedes Projekt gleichermaßen ernst. Und es ist natürlich toll, wenn das dann auch gewürdigt wird mit wichtigen Filmpreisen. Das ist für uns eine ganz wichtige Währung. Es ist nicht unbedingt so, dass es dann sehr viel leichter wird beim nächsten Projekt, aber immerhin sieht man dann, ist es befriedigend für die eigene Tätigkeit, wenn man merkt, dass andere es auch gut finden, was man da gemacht hat.
Ja, das ist ja auch eine Form von Größe. Ich habe es auch eher in der Richtung gemeint. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch relativ schnell auf diesen Film Spiel des Lebens zu. Ich habe im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, dann dachte ich, naja, hat das irgendwas mit Bio oder Mathe zu tun, so eine Simulation, oder ist es ein Videospiel, oder es gibt ja auch so Reality-Shows, da könnte man sich das ja durchaus auch vorstellen, aber es geht um etwas ganz anderes.
Es geht um eine, eigentlich unseren aller Zustand im Leben etwas darzustellen, was wir vielleicht gar nicht sind, das teilzuhaben an etwas, was ein besseres Leben von uns wäre. Ganz konkret geht es um eine arbeitslos gewordene Schauspielerin, hier am Ulmer Stadttheater, in der Fiktion wohlgemerkt, die aufgefordert wird, an einer Maßnahme des Arbeitsamtes, des Jobcenters ganz konkret, mitzuwirken und einer Reihe von schwer vermittelbaren Arbeitslosen ein Projekt zu erarbeiten. Und weil sie Theaterschauspielerin ist, macht sie ein Theaterprojekt mit ihnen. Und fängt mit ihnen an, etwas zu proben, was sehr weit jenseits der Lebenswirklichkeit dieser 7 Arbeitslosen, Männer und Frauen, liegt. Überambitioniert wie sie ist, beginnt sie mit den Leuten Antigone, also einen klassisch antiken Text zu proben, was die Leute fassungslos und auch völliges Unverständnis stellt. Und nach und nach merken sie aber, wie universell dieser Text tatsächlich ist und wie sehr der Dichter Sophokles vor mehr als 2000 Jahren tiefe menschliche Weisheiten in diesem Stück drin hat, die alle mit dem Leben der Arbeitslosen auf die eine oder andere Weise zu tun haben. Und es beginnt, diese Gruppe sich zu entwickeln, Vertrauen zu fassen, und jeder beginnt, über sich selber hinauszuwachsen.
Also das hört sich ja einerseits sehr interessant, ambitioniert an, aber wenn das auch Arbeitslose sind und die das natürlich nicht gewohnt sind, Antigone zu spielen, ich kann mir vorstellen, das kann auch zu ganz schön schrägen Situationen Situationen eben führen.
Es ist ganz eindeutig von uns konzipiert als eine Komödie, die einen tiefen dramatischen Kern hat, wie jede gute Komödie. Das ist ja oft nur ein Drama mit umgekehrten Vorzeichen, und die der Tonfall des Films, den wir anstreben, der ist eher so vielleicht wie in einem dänischen Film oder wie vielleicht auch in französischen Filmen. Also kein Schenkelklopfer, keine Burleske, sondern eine Komödie, wo es sehr menschlich zugeht. Und natürlich, du hast völlig recht, also dieser Culture Clash, die Arbeitslosen, die eine fragt gleich, als die Theaterschauspielerin sagt, wir spielen Antigone, sagt die eine gleich, gibt's das auf DVD? Klar, das ist naheliegende Erfahrungswirklichkeit. Und in diesem Culture Clash operiert die Geschichte permanent. Und die Reibung mit diesem sperrigen, auch für unser eins durch sperrigen Text, ist etwas, was den ganzen Film über hoffentlich produktiv wird.
Ja, mir fällt jetzt gerade, weil du Dänemark erwähnt hast, also so ein, dieses, glaube ich, Italienisch für Anfänger, ist das so ein bisschen, ist ja auch eine Komödie auf eine Art, aber eben auch, wie du sagst, kein Schenkelklopfer, sondern was auch gleichzeitig ein bisschen nachdenklich macht.
Also Volltreffer, würde ich sagen. Ne? Italienisch für Anfänger war einer der Filme, den wir von Anfang an als eine Art Role Model, als ein, ich will nicht sagen Vorbild, weil das würde ja heißen, dass man etwas macht, was wer anders schon gemacht hat, aber ist auf jeden Fall eine Art von Folien, die wir erstrebenswert fanden, wie so ein Film funktionieren könnte. Mhm. Auch was es auch gemeinsam hat mit diesem wunderbaren Dogma-Komödie ist eben die Tatsache, dass es ein Ensemble ist. Es ist also nicht nur der Film von einer Figur, sondern von einer ganzen Gruppe von Figuren mit ihren eigenen Wegen. Und das war für uns sehr vorbildlich, wie der Film damit umgeht. Und das ist ein, die Latte hängt da hoch, weil Italienisch für Anfänger ist ein grandioser Film. Und andererseits, man muss sich auch nach der Decke strecken.
Sonst klar. Ja, jetzt redest du immer von wir. Ich denke, jetzt sollten wir vielleicht so ein bisschen mal über den Drehbuchautor, Regisseur, ist ja, glaube ich, eine Person, über den wir reden.
Unbedingt. Oliver Haffner heißt er. Mit dem mache ich jetzt schon das ist der zweite Film, den wir zusammen machen. Oliver Haffner hat das Drehbuch geschrieben zu Spiel des Lebens. Und entstanden ist das ganz maßgeblich dadurch, dass der Oliver Haffner so einschlägige Erfahrung hat an mittleren und mittelgroßen Stadttheatern. Und man redet ja immer so über neue Stoffe und erwägt neue Projekte, immer gesagt haben, du müsstest mal was machen, wo du aus dem Vollen schöpfen kannst, weil du einfach diese praktische Lebenserfahrung hast, wie es zugeht an einer mittelständischen Bühne. Und dann irgendwann kam der Oliver mit drei Seiten an. Das war sozusagen die Keimzelle vom Spiel des Lebens. Das war letztes Jahr im Mai. Und ich habe das gelesen und sagte nur zu ihm, das ist ein Hit. Das ist was ganz Tolles, weil es so einfach ist und so knackig überzeugend ist. Oliver Haffner ist gelernter Theaterregisseur. Der hat also in Wien an dem Max-Reinhardt-Seminar Theaterregie studiert. Und hat danach dann erst die Filmhochschule in München besucht, hat dann da Filmregie studiert und hat dann eben mit Mein Leben im Off seinen Abschlussfilm gemacht. Das ist die erste Zusammenarbeit auch von uns beiden gewesen. Ein Film, den wir mit ganz, ganz wenig Geld hergestellt haben, aber mit einem ganz tollen Cast und der dann auch hier ganz in der Nähe in Biberach den Publikumspreis gewonnen hat auf dem Filmfestival, was uns wahnsinnig gefreut hat. Und wir arbeiten an einer Reihe von Projekten und Spiel des Lebens ist dasjenige, was jetzt am weitesten fortgeschritten war und was wir jetzt eben im November, Dezember in Ulm drehen werden.
Wer ist das eigentlich? Also diese drei Seiten, ich glaube Exposé nennt man das.
So heißen die,
genau. Ja, das ist Exposé. Geht man eigentlich, die Frage geht jetzt vielleicht schon an die Jennifer oder auch trotzdem an dich, wird man mal sehen. Geht man mit dem Exposé schon auf die möglichen Geldgeber zu oder macht man das erst später?
Das kommt ein bisschen darauf an. Es gibt Exposés, wo man spricht, da so ein juristischer Fachbegriff, die Schaffenshöhe nicht groß genug ist, sodass man Angst haben muss, dass es vielleicht nicht erkennbar ist, was es für ein Film werden kann. Dann würde ich davon abraten. Wir haben es in dem Fall gemacht. Wir sind mit den drei Seiten losgegangen, weil ich fand, dass die Charaktere schon auf diesen drei Seiten ungeheuer plastisch waren. Und dass auch die Geschichte, der Plot dieses Films ungeheuer greifbar war. Und wir sind dann damit losgegangen und haben das verschiedenen Fernsehredaktionen vorgestellt. Fernsehredaktionen deswegen, obwohl es ein Kinofilm wird, weil das der übliche, gängige Weg ist, überhaupt die Gelder zusammenzubekommen. Das Fernsehen ist hier ein ganz beständiger, treuer und auch qualitätvoller Partner in Deutschland, immer wieder für Kinofilmprojekte. Und in dem Fall sind wir beim SWR gelandet, bei einem Redakteur, den ich sehr schätze, den ich schon viele Jahre kenne und wo sich jetzt endlich eine gemeinsame Zusammenarbeit ergibt, der Ulrich Herrmann vom SWR, dem das von Anfang an eingeleuchtet hat, das Projekt, und der auch die Qualitäten darin sah, die wir auch darin sahen, eben dieses Französisch-Dänische, sag ich jetzt mal.
Ja, das heißt also, am Exposé konnte man dann schon ganz so konkret erkennen, dass der SWR-Redakteur dann gesehen hat, okay, Das wird was, das wird ein Knaller.
Das weiß ja keiner, das ist ja die alte Filmweisheit, nobody knows anything, und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Man weiß nicht, ob daraus ein Knaller wird, aber man kann natürlich sagen, in sich ist das eine stimmige Konstellation und das ist eine konfliktreiche und auch komödiantische Story, das kann man natürlich sagen. Und man kann auch hoffen, dass ein guter Film daraus wird, ob das ein erfolgreicher Film wird, das weiß wirklich niemand.
Gut, das ist die andere Geschichte, aber es hat das Zeug zum Knaller.
Ja, so, absolut, so genau, das hat er gesehen und das ist ihm auch, kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Denn er weiß ja auch, mit einem noch nicht so erfahrenen Autorregisseur, der zweite lange Film von Oliver Haffner, wie gesagt, steht ihm natürlich auch das ganze Risiko dieser doch ziemlich langen, wie man das nennt dann, Stoffentwicklung bevor. Also aus diesen drei Seiten muss ja über diese Zwischenform Treatment, also so ein literarischer Text von vielleicht eher 15 bis 25 Seiten, und aus dem Treatment muss ein Drehbuch werden, also dann der dialogisierte, das eigentliche Drehbuch eben mit 100 Seiten. Mhm. Und das ist ja noch ein langer, langer Weg bis dahin. Und den ist aber mit uns extrem konstruktiv und zugewandt gegangen, sodass da jetzt ein Drehbuch rausgekommen ist, was sich am Ende dann auch finanzieren ließ.
Jennifer, an welcher Stelle bist denn du so in diese Produktion eingestiegen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ich bin eigentlich noch gar nicht so lange dabei. Also ich bin jetzt seit ein paar Wochen sozusagen, mische ich mit. Ist natürlich auch einfacher für mich, sage ich mal, sobald das Drehbuch nämlich steht, sobald die Finanzierung mehr oder weniger klar ist, kann man natürlich viel besser planen anfangen. Also kann man dann auch konkret vor Ort sagen, okay, wir wollen es so machen, wir wollen es mit diesen Leuten machen, und da kommen dann eigentlich ich erst ins Spiel.
Mit diesen Leuten heißt das, machst du auch das Casting oder macht das der Regisseur oder der Produzent? Wer macht das?
Also so wie ich bisher mitbekommen habe, macht das der Regisseur und der Produzent natürlich. Also ich glaube, das kommt auch ganz drauf an, welche Rolle besetzt werden muss. Aber Regisseur natürlich.
Ja. Da und um was musst du dich konkret kümmern?
Konkret, also jetzt momentan sind so, ich sag mal, die vorbereitenden Maßnahmen wie, wo bringe ich eigentlich alle Darsteller und die ganze Crew hier in Ulm unter? Wie versorge ich die während dem Dreh und wie kriege ich die überhaupt an den Drehort? Genauso wie, ja, Motive suchen, also sprich Drehorte, die Kontakte hier alle ein bisschen so auf einen Nenner bringen. So,
das ist deine Aufgabe. Also auch wenn man diese Fremdwörter logistische Fragen musst du klären.
Genau.
Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir so eine ganz klitzekleine Musikpause. Und was natürlich ganz wichtig ist, warum, wie kommt man eigentlich auf Ulm als Drehort? Spiel des Lebens. Ein Film, der hier in Ulm entsteht. Ja, Ingo, warum eigentlich Ulm? Es gibt ja viele andere Städte. München selber wäre ja auch in Frage gekommen. Deine Firma sitzt in München. Der Regisseur kommt aus München. Warum Ulm?
Wir hatten da lang hin und her überlegt und hatten auch zunächst mal München und auch Bayern durchgespielt. Sicher waren wir darin, dass es keine so große Stadt sein dürfte wie München. Die Schauspielerin, die Hauptfigur des Films, die dort am Theater arbeitslos wird, muss eigentlich alternativlos sein. Das ist ganz wichtig. In München könnte sie, wenn sie in dem einen Theater rausfliegt, noch an 7 andere gehen. Also muss das wenigstens von der Größe schon mal eine Stadt sein, die kleiner ist, wo es nur ein Theater gibt und wo der einzige Arbeitgeber für sie wegfällt, damit sie in die Zwangslage gerät, wie sie es eben tut am Anfang unseres Films, und dann sich auf so eine Maßnahme des Jobcenters als Dozentin einlassen muss. Und dann hatten wir das Gefühl, es müsste eine Stadt sein, die einerseits eine äußere Schönheit hat und die aber auch wirtschaftlich so stabil dasteht, dass die Arbeitslosigkeit, die einerseits unsere Theaterschauspielerin widerfährt, aber auch den 7 schwer vermittelbaren Figuren in diesem Ensemble, dass die eine wirkliche Schmach bedeutet und dass man, das ist ein Thema des Films, unterscheiden kann zwischen Winners und Losers sozusagen. Das muss man spüren, also zugespitzt gesagt, in einem Landstrich, wo ohnehin erhebliche Arbeitslosigkeit herrscht, 10-20%, ist es nicht so spannend und ist die Reibung nicht so groß, wenn man arbeitslos wird, als wenn man in einer Stadt lebt, in der vielleicht annähernd Vollbeschäftigung herrscht. Und dann gehört man wirklich zu den Aussätzigen, zu den Paria. Und darum geht's. Es geht in dem Film ja auch um die Scham, die es eben bedeutet, arbeitslos zu sein und nicht mehr Teil der vielbeschworenen Leistungsgesellschaft zu werden. Ulm hat sich dann angeboten, weil es logistisch noch gut zu bespielen ist von München aus, ist nicht so weit entfernt. Wir haben dann auch angefangen, Oliver Haffner, sagte ich, war in seinem früheren Leben auch Theaterregisseur, ist und war Theaterregisseur, hat dann angefangen, auch seine Kontakte natürlich zu überprüfen, daraufhin, in welche Stadt habe ich denn Verbindungen, wo habe ich denn einflussreiche Bekannte oder Freunde an dem Theater, denn es war auch klar, wir brauchen ein vernünftiges, professionelles, großes, schönes Stadttheater als Drehort. Verrate ich jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, das spielt am Anfang des Films eine Rolle, aber am Schluss des Films eben auch noch eine große Rolle. Man kann sich vielleicht schon ein bisschen was denken. Und da war eben dann Ulm ganz schnell wieder auf der Landkarte, weil es eben hier eine Beziehung zum Intendanten Andreas von Stuttnitz gibt von Oliver Haffner und der dann auch, als wir das anfragten, mit einer erstaunlichen und für mich wirklich auch beeindruckenden Großzügigkeit uns angeboten hat, dass wir im Theater dort drehen werden können. Zu etwas schrägen Zeiten, weil da natürlich im November, Dezember ist Hochsaison im Stadttheaterbetrieb, aber egal, also wir dürfen in das Theater, das ist natürlich für unseren Film ganz großer Gewinn. Und insofern hatten wir Ulm auch schon auf dem Schirm, bevor wir dann auch die Gewissheit hatten, dass wir auch noch Fördergelder aus Baden-Württemberg bekommen. Also wir hatten Ulm schon eingeplant. Dann kam die Förderung aus Baden-Württemberg und jetzt kommen dann auch noch sehr starke wirtschaftliche Gründe dazu, in einer Stadt in Baden-Württemberg zu drehen. Aber wir hätten das auch gemacht, wenn die Förderung nicht gekommen wäre.
Aber es hat jetzt einfach
geklappt.
Hat jetzt gut gepasst.
Jetzt sind wir zwar immer noch nicht so finanziert, wie ich das gerne gehabt hätte, aber die Hälfte dessen, was wir hätten haben wollen, haben wir zusammen. Und da wir nicht mehr länger warten können und wollen, den Film herzustellen, drehen wir ihn jetzt zu den Bedingungen und freuen uns da sehr drauf.
Also am Theater seid ihr sozusagen mit offenen Armen empfangen worden. Wie war denn so die sonstige Reaktion? Es gibt ja hier in Ulm Filmkommission und weiß auch Geier was. Und mit der Stadt hat man ja auch zu tun. Man braucht ja Drehgenehmigungen und alles Mögliche. Wie war das?
Also das war bisher sehr offen, sehr freundlich. Also ich habe es mir auch heute Morgen wieder gedacht, als ich aus dem Bahnhof rausgelaufen bin. Nicht nur, dass irgendwie, einem die freundlichen Ulmer begrüßen sozusagen, also bisher, die wir heute getroffen haben, auf jeden Fall, sondern auch, was natürlich ein ganz positiver Grund für Ulm ist, es liegt alles sehr dicht beieinander. Also es wird produktionstechnisch, sage ich mal, ein bisschen einfacher sich wahrscheinlich gestalten, von Drehort zu ziehen, dadurch, dass eben die Strecken sehr klein sind. Und genau, Filmkommission, da ist die Pamela Schmidt unsere Ansprechpartnerin, die sich auch bisher wahnsinnig ins Zeug gelegt hat, uns hier Kontakte zu verschaffen, Möglichkeiten für Produktionsbüros, also die Liste geht noch ewig weiter. Ja. Ist auf jeden Fall unsere wir haben es heute, glaube ich, schon ihr gesagt, ja, gute Seele.
Also für die Leute, die es nicht wissen, Film Commission ist bei der IHK an.
Genau.
Also
genau.
Industrie- und Handelskammer angesiedelt. Drehorte haben wir ja gerade angesprochen. Also einerseits das Theater und du hast auch ganz schön gesagt, ja, in Ulm liegt alles ziemlich nah beieinander. Ich merke das auch immer wieder, das ist ganz praktisch. Was habt ihr sonst noch für Drehorte außer Theater?
verschiedene.
Ja, aber vielleicht darf man das noch nicht verraten, aber falls es verraten
doch,
darf.
Doch, man kann doch, bestimmt schon einiges verraten. Schon ein paar also, verraten. Ich denke, wir werden in der Ulmer Innenstadt auf jeden Fall noch das ein oder andere, den ein oder anderen Drehort finden. Wir sind sogar noch auf der Suche nach welchen, vor allem nach Wohnungen. Vielleicht können wir das ja hinten dranhängen, sozusagen einen kleinen Aufruf machen.
Ja, klar.
Aber ansonsten, ja, wir suchen fleißig nach einem Café, nach einem Friseur, also so, ja.
Da seid ihr also noch auf der Suche, da genau. Ist jetzt noch nichts Konkretes geworden. Aber so insgesamt ist also gute Hoffnung, so wie ihr bisher aufgenommen worden seid, dass ihr noch was, wie sagt man, noch was Gescheites findet.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Die Filmcommission, die ist in Baden-Württemberg sehr intelligent organisiert, nämlich total dezentral. Das heißt, alle Regionen und die einzelnen Städte haben ihre einzelnen vor Ort befindlichen Mitarbeiter. Das ist natürlich unglaublich geschickt, weil die dann die Ortskenntnis haben und die Vor-Ort-Verbindungen. Über die schon erwähnte Pamela Schmidt haben wir zum Beispiel den Hinweis bekommen, und wir sind ja selber dumm manchmal, dass wir nicht selber drauf gekommen sind, aber so war es eben die Pamela Schmidt, die uns drauf gebracht hat, dass in Ulm ja die erste Filmhochschule der Bundesrepublik war, nämlich die HFG, die Hochschule für Gestaltung. Und dann fiel es mir natürlich ein und dem Oliver Hafner auch, sagen, ja klar, Edgar Reitz war einer der ersten Professoren hier und Alexander Kluge. Und wir haben dann so weitergefragt, ja, gibt es denn die noch? Die waren, ja, selbstverständlich, das da oben auf dem Berg. Ja, kann man die mal anschauen? Ja klar, die vermieten die auch. Wie vermieten auch? Dann sind wir da hingefahren und haben die Geschäftsführerin dort getroffen, die Frau Hanisch, und haben die Räume angeschaut in der HFG und sind ehrlich gesagt mit offenem Mund dagestanden über die Schönheit dieser Architektur, die Qualität der Renovierung dieser Architektur, die Stimmung, die dort oben herrscht, haben uns schlagartig in diesen Drehort verliebt und werden den jetzt auch benutzen. Werden also maßgebliche Szenen in der Hochschule für Gestaltung, die wir als was anderes ausgeben als eine Hochschule für Gestaltung natürlich, also die spielt eine andere Rolle in unserem Film, aber die Schönheit der Räume in diesem modularen System aufgebaut, diese Lichtstimmung dort oben auf dem Hügel und auch, es ist ja nicht sichtbar im Film, aber dieser Geist, der dort oben zu spüren ist, diese bessere Bundesrepublik, diese Aufklärung nach dem Krieg, die dort auch mit Hilfe solcher Institutionen wie der HFG eben vorangetrieben wurde nach dem Nationalsozialismus, das hat uns unglaublich getaugt und ist etwas, was uns auch inspiriert, diesen Drehort jetzt ganz ernst zu nehmen und freuen uns einfach unglaublich darüber, dass es möglich ist, dass wir dort werden drehen können. Also auch an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Verantwortlichen bei der HFG, dass wir da rein dürfen. Das wird ein ganz großer Gewinn für unseren Film werden. Mhm. Und diese Art von Erfahrungen zusammengenommen, also dieses freundliche Wesen der Ulmer, das die Jennifer erwähnt hat, diese dann einzelnen individuellen Unterstützer, die wir hier schon getroffen haben und von denen, da bin ich sicher, wir noch mehr unterstützen werden und finden werden, ergeben für uns natürlich ein ganz, ganz positives Bild von der Stadt, wofür ich mich sagen, regelrecht bedanken möchte bei Ulm und seinen Bewohnern und hoffe, dass uns die Freundschaft erhalten bleibt, auch in den nächsten Wochen, wo wir hier ja immer wieder auch zugange sein werden.
Das hast du jetzt aber über die HFG, das hast du wirklich ganz toll gesagt. Also ich kenne die Räume auch ein bisschen, ich habe mich auch schon so mit der Geschichte befasst und es ist einfach toll da oben. Also mal jetzt und die ganze Geschichte, was da gelaufen ist. Und ich denke auch einige, sage ich jetzt mal, die im Filmgeschäft schon länger drin sind, das ganz lange verfolgen, die werden natürlich schon merken, wo das gedreht wurde. Und es ist natürlich auch immer so, das sind oft so Kleinigkeiten, die finden dann die Leute ganz toll. Und auch wenn man rauskommt, der Blick da oben, Kuhberg, ich wohne am unteren, aber das ist der obere, aber es ist einfach toll da oben, das Hochstress. Also ich habe übrigens, ist immer manchmal, denke ich, ist ein bisschen schade, dass wir keine Webcam haben, aber der Ingo, der hat jetzt so ein richtiges Strahlen aufs Gesicht gekriegt. Ja, glasige Augen hat er gekriegt.
Der Oliver und ich, wir verständigen uns ja viel über solche kleinen Schritte und Erfolge, die, also das macht ja das Befriedigende auch an diesem Beruf aus, dass man plötzlich eben die Welt mit anderen Augen betrachten darf, im Hinblick auf das eigene Projekt, was aus den eigenen Mist angebaut und gepflegt und gehegt wurde und gewachsen ist. Und der Oliver schrieb mir dann, als das mit der HFG eben sich so verfestigte, sagte, Ulm liebt uns. Ja. So, und, ich meine, das ist ja Quatsch, wir können ja nicht für uns in Anspruch nehmen, geliebt zu werden von jemandem, der uns gar nicht kennt. Aber ich wusste genau, was er meint, und ich habe es genauso empfunden, dass wir bis jetzt ganz großes Glück hatten tatsächlich mit der Stadt als Drehort.
Und ja, und ihr liebt bis jetzt, und ich hoffe, das bleibt so und wird sich noch verstärken, Ulm auch, und für euch ist es nicht so. Manche, die sind ja da so ein bisschen böse und sagen, naja, das einzig Gute an Ulm ist die Autobahn zwischen Stuttgart und München, aber das sind die Bösen. Ja, so ist es ja nicht. Also ihr seht das ein bisschen anders, und das ist rübergekommen. Radio Free FM, die Plattform, und bei mir zu Gast ist Ingo Vlies und Jennifer Six. Beide betreuen den Film Spiel des Lebens. Der Ingo ist der Produzent bzw. leitet die Produktionsfirma, und die Jennifer ist Produktionsleiterin. Ja, Spiel des Lebens, es geht um eine arbeitslose Schauspielerin, die ein Projekt vom Jobcenter, sage ich jetzt mal, aufs Auge gedrückt gekriegt hat, und die eben ja sehr ambitioniert an die Sache mit den Langzeitarbeitslosen rangeht. Ja, an der Stelle kann man vielleicht so ein bisschen generell erzählen, wie entsteht überhaupt so ein Film, und dann würde mich natürlich interessieren, wer spielt da mit, und da vielleicht noch ein paar Details zu der ganzen Handlung.
Naja, also es gibt ja die alte Regel, dass man drei Dinge braucht für einen Film. Erstens ein gutes Drehbuch, zweitens ein gutes Drehbuch und drittens ein gutes Drehbuch. Und da ist bei aller Übertreibung viel Wahres dran. Tatsächlich gewinnt und verliert man mit einem Film auf der Ebene des Schreibens. Oliver Hafner ist nun ein ganz fabelhafter Autor, der ein ganz freier Mensch ist im Kopf, der sich traut, eben etwas zu schreiben, was einerseits zutiefst Komödie ist und gleichzeitig aber auch nicht vergisst, dass es auch ein Bedürfnis gibt für anspruchsvolle Unterhaltung. Klingt jetzt so ein bisschen gequält und volkshochschulhaft, aber gemeint ist, dass es, wir haben ja in Deutschland im Moment ein bisschen das Problem, wir haben entweder diese ganz anspruchsvollen, düsteren, ernsten Filme, die fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen, und dann gibt es lange nichts, und dann gibt es diese ganz erfolgreichen, krachledernen Komödien, und wo man sich oft amüsiert, aber oft genug auch unter Niveau amüsiert. Und irgendwo wollen wir uns da in der Mitte ansiedeln, dass wir sagen, das ist ein Publikumsfilm, der will ein großes Publikum erreichen, und gleichzeitig soll er nicht doof sein. Und er soll was erzählen, was mit der Wirklichkeit und mit der Welt, in der wir leben, in der Bundesrepublik heute, 2013, zu tun hat. Das ist für uns ein ganz wichtiger Anspruch, und das aber nicht verpackt als Sozialdrama, als Chronik einer Verderbnis oder als dokumentarische Bestandsaufnahme, sondern eben als ein sehr unterhaltsamer Spielfilm. So. Und mit diesem Ziel geht man erstmal los, und dann kommt da immer die Wirklichkeit dazwischen. Wie entsteht ein Film? Ein Film entsteht vor allem, wenn sich dann genug Leute, kreative Leute zusammentun, das Geld zusammenbringen und den dann wirklich auf die Beine stellen. Weil du fragtest, wer spielt da mit? Wir sind ganz, ganz happy, dass wir für die beiden größten Rollen zwei ganz tolle Schauspieler gewonnen haben. Die Schauspielerin, die also am Ulmer Theater nicht verlängert wird, vulgo rausfliegt, ist die Anna, also wird gespielt von der Katharina Marie Schubert. Eine Schauspielerin, die lange Jahre an der Star der Kammerspiele in München war, dazwischen frei unterwegs war, immer wieder auch im Kino zu sehen war, auch in Oliver Hafners ersten Film Mein Leben im Offshore die Hauptrolle spielte, bei Detlef Buck spielte, bei Ralf Westhoff in Schoppen zum Beispiel mitspielte, jetzt am Deutschen Theater in Berlin fest engagiert ist und aber dankenswerterweise für unseren Film zur Verfügung steht, freue ich mich riesig drüber. Ein großes komödiantisches Talent, und das heißt aber, dass sie vor allem auch ernst kann. Mhm. Nur dann wird es auch komisch.
Ja, und natürlich, weil sie selber wirklich jahrelang Theatererfahrung hat, ist natürlich die Rolle auf den Leib geschnitten.
Ja? Das war ein bisschen Voraussetzung auch. Wir brauchen in diesen Stellen Leute, die wissen, wie es am Theater zugeht, ist ganz wesentlich, die auch die Doppelbödigkeit des mitspielen können. Mhm. Ein Außenseiter in dieser Gruppe ist die Figur des Dimitri, ein griechischer Alleskönner. Andere würden ihn vielleicht als Nichtsnutz bezeichnen. Einer, der sich auf jeden Fall immer übernimmt und der ganz große Pläne hat. Er will den ersten vegetarischen Griechen in Ulm eröffnen, kriegt aber nicht mal die ersten 5.000 Euro Kredit zusammen und träumt aber davon, doch was auf die Beine zu stellen. Dieser Dimitri ist also ein hoffnungsloser Idealist und einer, der bei allem Desaster, was ihn umgibt, nie die gute Laune verliert. Dieser Dimitri wird, und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber, gespielt von Adam Bustukos. Für diejenigen, die mit dem Namen nicht sofort was anfangen können, das ist der Typ aus Soul Kitchen von Fatih Akin, der sagt, ich habe Rücken.
Den Film kenne ich, den habe ich sogar
und auf damit meinem Tablet. Ist auch vielleicht so die Spannbreite in der Besetzung des Films also ein bisschen angezeigt, also zwischen dem Kammerspielstar Katharina Schubert und dem Arthouse-Publikumsliebling Adam Bustukos da irgendwo rangiert die Besetzung und da soll auch unser Film irgendwo rangieren zwischen diesen Polen und wäre so das Ziel.
Ich glaube, du hast vorher schon gesagt, aber nur noch mal zur Sicherheit, wie viel von diesen Langzeitarbeitslosen sind denn in der Maßnahme, wie das heißt ja immer Maßnahme drin.
Maßnahme, ja, das sind sieben. Wir haben intern immer gesagt, das sind sieben Vogelscheuchen. Also so muss der Film beginnen, dass es sieben Vogelscheuchen sind, wo man sagt, mit diesen Leuten will ich eigentlich möglichst nicht länger als 5 Minuten in einem Raum sein. Geschweige denn in einem Seminarraum jetzt Schauspielübungen machen. Das muss der Anfang sein. Und natürlich sind das ganz extreme Charaktere. Das ist ein legasthenischer Jugendlicher. Eine gepierste Jugendliche, die sich von einem 1-Euro-Praktikum zum nächsten schleppt. Das ist ein arbeitslos, ein insolvent gewordener, selbstständiger Unternehmer, Schreiner, der eigentlich den Glauben an die gute Welt verloren hat. Das ist eine völlig übergewichtige Serien-Junkie-Frau, Ex-Kinderpflegerin im Trainingsanzug, die eigentlich nur noch in Ruhe gelassen will und die Kündigung aus der Leistungsgesellschaft längst vollzogen hat. Das ist eine völlig verhuschte Hausfrau, die von ihrem psychotischen Mann terrorisiert wird mit 2 kleinen Kindern. Und es ist ein ebenfalls arbeitslos gewordener Bibliothekar, der sich für was Besseres hält. Extrem gebildet, aber sozial vollkommen unfähig. Und diese sieben Vogelscheuchen plus Dimitri, der idealistische Grieche, stoßen zusammen in einem Raum und müssen jetzt von der Dompteurin Anna sozusagen auf Kurs gebracht werden.
Ja, ja. Das hört sich, ich muss jetzt schon lachen, weil ich mir das vorstellen kann, weil man ist ja manchmal in der Schule auch mit, man darf ja nicht mehr verhaltensgestört sagen, das heißt ja halt verhaltensoriginell, dieses politisch korrekte Wort ist verhaltensoriginell. Ich kann mir es regelrecht vorstellen, wie das da aussieht und dass das für die Anna ganz schön schwierig sein wird und wahrscheinlich irre viel Nerven kostet.
Ja, und natürlich zumal auch, sie sich ja auch für was Besseres hält.
Ja, klar,
also das ist an einem bestimmten Punkt, am ersten Höhepunkt des Films, ist das genau das, was die übergewichtige Kinderpflegerin ihr vorhält. Du denkst, du bist was Besseres, weil du uns hier unterrichtest. Dabei bist du auch nur eine, die es nicht geschafft hat. Du bist genauso ein Loser wie wir. Und das ist ein Erkenntnisprozess bei der Anna, der auch einsetzt im Laufe des Films, dass der Wert, den man sich selber gibt, nicht davon abhängt, an welcher Stelle in der Leistungsgesellschaft man rangiert. Das ist nicht der Punkt. Also, oder wie große fernöstliche Philosophen sagen, der Weg führt nicht zum Glück, sondern glücklich sein ist der Weg. Also erstmal zu sagen, wer bin ich denn? Und erkenne ich mich an mit allen meinen Schwächen und Stärken? Und dann ist es eigentlich egal, ob ich in der Punkteskala des Jobcenters irgendwo weit oben oder weit unten bin oder ob ich evaluiert werde von Germany's Next Topmodel oder wir leben ja in so einer Gesellschaft, in der alles ständig evaluiert wird und alles controlled wird und wo sozusagen jeder den Fragebogen ausfüllt und Verbesserungen stattfinden, improve your life, simplify your life. Und der Film will auch natürlich da die Bremse reinhauen und die Antithese sein, zu sagen, darum geht es eigentlich nicht im Leben.
Naja, evaluiert, ich kenne das Wort schon, da kriege ich schon Pickel, wenn ich das Wort, wenn ich das Wort höre. Ein Kollege hat mal gesagt zum Thema evaluieren, auch wieder schwäbisch, vom vielen Wiegen wird die Sau auch nicht fetter. Ist ein guter Spruch. Aber was mich jetzt interessiert, also sicherlich auf der einen Seite von diesem Ich bin was Besseres, der Anna, aber welche Rolle spielt die Antigone denn sonst noch? Das, man sucht sich ja so einen Stoff nicht aus Jux und Dollerei aus für so eine Komödie.
Ja. Gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Denn also zunächst mal gibt es einen ganz äußeren Grund. Die Anna sucht in ihren alten Reklamhefteln aus der Schule und ihr fällt es in die Hand und sie zählt die Besetzung nach, passt und ist eine sentimentale Erinnerung auch irgendwo an ihre eigene Schulzeit vielleicht, wo sie im Schultheater noch gespielt hat, da wo sie vielleicht mit sich auch noch im Reinen war, wo sie, es war vielleicht der letzte Moment in ihrem Leben, wo sie selber sich auch noch intakt empfunden hat, das ist also diese sentimentale Reminiszenz. Und auf der anderen Seite geht es in Antigone ja ganz stark darum, wie sehr widersteht der Einzelne den, wie es in Antigone heißt, den Gottgeboten, also denjenigen, die immer schon da waren, die ungeschriebenen Gesetze, die ungeschriebenen Gottgebote. Und wie stark ist der Einzelne gegenüber dieser Macht? Und wie viel zählt das Individuum gegenüber den Systemen, die die Systeme der Macht aufgebaut haben? Das ist das große Thema von Antigone. Und das ist auf einer sehr assoziativen Ebene und auf einer sehr verspielten Ebene in dem Film auch immer wieder das Thema unserer 7 Arbeitslosen. Also inwieweit schaffen sie es, obwohl sie systematisch eben eingebaut sind in die Logik der Arbeitsvermittlung, inwieweit schaffen sie es, ihren eigenen Weg daraus zu finden?
Ja, man sollte ja eigentlich nicht so zu viel verraten vom Film, aber die Antigone wird da so irgendwie modern interpretiert in dem Stück, oder? Die laufen also jetzt nicht in den, sag ich jetzt mal, alten Klamotten und Lorbeerkranz rum, sondern schon ein bisschen anders.
Das Schöne ist, dass jeder sich seinen eigenen Reim macht auf diesen Text. Der Text eignet sich dazu auch besonders gut, weil er einen Abstraktionsgrad hat, der ihn eben auch zeitlos werden lässt auf eine Weise. Natürlich ist von Kriegern, von Soldaten, von Königen und Tyrannen die Rede. Und natürlich kann man jederzeit diese Funktionsträger, also wie im Schillerschen Bedeutungsdrama, eben die wieder zuordnen zu heutigen Despoten oder Tyrannen. Aber in unserem Film wird es so sein, dass jede Figur sich seinen eigenen Reim auf diesen Text macht und sehr individuell damit umgeht. Die Inszenierung, die da am Ende bei rauskommt, und da verrate ich jetzt aber nicht sehr viel darüber, ist ganz ungewöhnlich.
Das kann ich denken, das hätte ich auch so gemacht. Ja, dann würde ich sagen, wieder mal ein kleines bisschen Musik und was wir natürlich nachher noch besprechen sollten, das betrifft natürlich auch die Hörerinnen und Hörer draußen. Was braucht ihr eigentlich in Ulm noch? Das ist ja ganz wichtig.
Sehr gut.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM und es geht um den Film Spiel des Lebens. Bei mir zu Gast der Produzent Ingo Vlies und die Produktionsleiterin Jennifer Six. Vor der Musik haben wir uns so ein bisschen über den Inhalt dieses Films unterhalten und jetzt kommen wir zurück zur Stadt Ulm und zu dem, was ihr in Ulm noch braucht, was ihr erwartet. Es ist ja noch eine ganze Menge, es steht noch einiges an, Jennifer.
Genau. Wir haben ja schon gesagt, wir sind von der Freundlichkeit von Ulm überwältigt quasi und wir hoffen natürlich, dass sich dieses Verhältnis fortsetzt, wenn wir jetzt unseren Aufruf starten. Wir suchen vor allem noch Drehorte und zwar Wohnungen. Sprich, wenn ihr da draußen eine Zweier- oder Dreier-WG habt, dort drin wohnt, meldet euch bei uns. Wir werden gleich die Details wahrscheinlich noch sagen. Ich denke, wir könnten es vielleicht auch auf die Internetseite stellen.
Ja, klar.
Möglicherweise. Zweite Wohnung wäre eine oder ein 1 bis 1,5 Zimmer-Apartment. Auch hier, wenn ihr eins habt, denkt an uns, meldet euch. Die dritte Wohnung wäre eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung, also etwas größer. Gerne auch, die vielleicht schon von einer Familie mit Kindern bewohnt wird. Ist nie schlecht, wenn wir da schon was haben, sozusagen, womit wir arbeiten können. Müsste man natürlich alles genau absprechen. Das wären so die Wohnungen, die wir suchen. Wir haben natürlich noch andere Baustellen sozusagen. Zum einen wäre es eine Schreinerwerkstatt oder auch eine Werkstatt oder eine Lagerhalle, die eben so ein bisschen dieses Werkstatt-Flair hat. In oder auch um Ulm gerne. Genauso wie eine Art Ausflugsziel, vielleicht eine verlassene Kneipe oder vielleicht ein Ort, an dem normalerweise nur im Sommer Betrieb ist, der jetzt aber über den Winter zu hat. Das wären so die hauptsächlichen Drehorte, die wir jetzt suchen.
Das zu den Drehorten, ja. Genau. Mir sind ein paar Sachen eingefallen. Sage ich dir vielleicht nachher. Kann ja sein, dass es
eine
in Frage...
Eine E-Mail
an uns. Ja, sage ich dir nachher direkt. Ich hoffe, du hast noch so ein bisschen Zeit. Ja, das ist die eine Sache, also Drehorte sucht er. Dann haben wir auch schon angesprochen, irgendwo, weiß nicht, Ingo oder du hast gesagt, Komparsen braucht er auch noch an der einen oder anderen Stelle.
Richtig, wir haben Ende November einen Dreh, gerade in einem Theater, wo wir Theaterpublikum brauchen. Und da sind natürlich Komparsen gefragt. Also wenn ihr Lust habt, Komparse zu sein, bei einem Film mitzuwirken, einmal zu schauen, wie das alles abläuft, auch da, kontaktiert uns. Wir werden da noch Näheres sagen.
Der 30.11., genau. Das kann man schon mal verraten, der 30.11. im Stadttheater, das ist es ein Samstag oder ein Sonntag?
Ein Sonntag.
Und zwar abends, also man kann sozusagen...
Samstag.
Samstag, ne? Mir war so, also man kann den Samstagabend ab 10 Uhr abends mit uns im Theater verbringen, sozusagen.
Das wird dann
eine Nacht, selbstverständlich, aber fürs leibliche Wohl ist gesorgt und es ist sicherlich ganz aufregend, wie die Jennifer schon sagte, dann hautnah dabei zu sein. Und da können wir gar nicht genug haben, denn das Ulmer Theater ist sehr schön und sehr groß. Es hat 800 Plätze. Und wenn wir 200 Leute im Bild hätten, wäre das sicherlich sehr gut.
Sind da irgendwelche bestimmten Bedingungen dran geknüpft? Also sollten die Leute jetzt ein bisschen theatermäßig angezogen sein? Man geht ja jetzt nicht gerade in abgerissenen Jeans dahin.
Genau, sie sollten so kommen, wie sie ins Theater gehen würden. Ja, und das ist natürlich auch individuell sehr unterschiedlich heutzutage. Ist ja nicht mehr unbedingt gewährleistet, dass man sich den Konfirmationsanzug rausholt. Aber ist es natürlich altersabhängig und vom eigenen Stilempfinden abhängig. Das kann aber ganz individuell sein. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn die Farben nicht allzu leuchtend sind bei den Kleidern. Aber das würden wir dann tatsächlich nochmal präzisieren, wenn der Tag näher rückt. Ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, da habe ich so eine Erfahrung. Christian Wagner hat hier mal einen Film gedreht und die Dame, die dafür zuständig war für die Komparsen, die hat dann meine gelbe Jacke als No-Go sozusagen bezeichnet. Dann habe ich mir eine blaue gekauft, die habe ich immer noch. So eine taubenblaue. Also das ist auch so. Ja gut, dann wird natürlich ein Erlebnis geboten. Es wird ein bisschen Verpflegung geboten, Catering, Neudeutsch, wie man das so sagt. Aber du hast vorher irgendwann erwähnt, das ist eher so eine Low-Budget, jetzt nicht gerade eine üppig ausgestattete Produktion. Das heißt also, irgendwie Honorar wird es eher nicht geben.
Es gibt auf jeden Fall ein kleines Honorar.
Ein kleines
trotzdem. Honorar. Aber das wird nicht in dem Rahmen sein, was üblicherweise bei ausgewachsenen Spielfilmproduktionen oder bei vollfinanzierten, ausgewachsen sind wir auch, aber bei vollfinanzierten Spielfilmproduktionen üblich ist. Aber wir wollen das nicht, das kann man nicht erwarten, dass die Leute sich den Samstagabend und die Samstagnacht um die Ohren schlagen und gar nichts dafür bekommen.
Also das ist ja dann immerhin gut. Ja. Also es gibt einige, die bezahlen dann nichts. Da sagen, okay, ihr kriegt ja das Essen und das Erlebnis dabei zu sein. Ja, die Hoffnung, großes Kino nachher drin zu sein. Aber ihr zahlt was, das finde ich jetzt auch schon mal. Finde ich gut. Ja. Ist sonst noch was irgendwas noch ansteht? Was ihr sonst noch braucht?
Was wir sonst noch brauchen. Also wir haben natürlich auch noch Plätze am Set oder in der Produktion selber frei, sprich Produktionspraktikanten oder Produktionsfahrer. Also wenn es da jemanden gibt, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat oder denkt, der hat Erfahrung, kann er sich natürlich auch gerne melden.
Ja, auch eine interessante Sache für manche Leute. Also vielleicht auch hier unsere Praktikanten, da gibt es ja ein paar ganz pfiffige Leute. Ja, übrigens, mir ist gerade jetzt eingefallen, das ist so ein Stück weit Eigenwerbung natürlich. Klar, das ist jetzt, das Drehbuch ist fertig, aber normalerweise ist es so, vielleicht so als kleiner Hinweis, wenn in Ulm tatsächlich so ein Projekt laufen würde, ja, mal gesetzt den Fall, das wäre jetzt real, das Jobcenter würde sowas machen, diese Leute von diesem Projekt, die wären hier garantiert bei mir in der Plattform, aber hundertprozentig.
Aber das können wir doch auch sagen an der Stelle. Ich würde sagen, wenn es unser Drehplan erlaubt, dann kommen wir mit der Besetzung, also mit dem Cast, Neudeutsch, also mit all den Leuten, die dort die Arbeitslosen spielen, hier in deine Sendung vorbei und wir machen ein kleines Gespräch mit denen. Also das können wir gerne verabreden hier.
Das wäre eine ganz fantastische Sache, weil das ist natürlich auch noch eine ganz andere Qualität, ja. Weil wie empfindet man so die Dreharbeiten, der Regisseur ist vielleicht dabei, die Anna, alle und diese ganze Erfahrung, wie habe ich mich eigentlich jetzt in der Rolle gefühlt, jetzt die, sage ich jetzt mal, die Junkie-Frau mit ihrem Jogginganzug und ich weiß nicht, wie viel X vorm L dann da bei ihr sind. Das sind ja immer die ganz spannenden Sachen. Ja, wo wird denn der Film dann Premiere haben? In Ulm?
Na, also wir machen ganz sicher eine Ulm-Premiere, das ist selbstverständlich. Der Zeitplan ist so, dass wir den Film in Richtung Mai, Juni nächstes Jahr fertig haben wollen. Und dann gucken wir, wo wir die, da wird es eine Festivalpremiere geben. Und dann zum Kinostart würde ich vorschlagen, sollte das eine Ulmer Premiere sein hier. Mhm. Wir waren vorhin im Roxy, haben festgestellt, da gibt es ein sehr schönes Kino zum Beispiel. Mhm. Wäre ein denkbarer Ort.
Das ist eine tolle Idee, klar. Aber es gibt natürlich noch andere Kinos, die reißen sich vielleicht hoffentlich um euch.
Nein, ja. Das ist ja klar. Also wir können ja nicht... Also man muss das ja auch so sehen, wir können ja nicht so viel bieten, jetzt mit so einer Low-Budget-Produktion, wir sind kein Tatort oder so, nicht, sondern also weit darunter. Wir können nicht so viel bieten, wir sind also auf ein gewisses Wohlwollen angewiesen und freuen uns riesig über dieses ganze Wohlwollen, was uns jetzt schon entgegenschlägt und die sehr gerne gegebene Unterstützung der Ulmer mit allen, mit denen wir bislang zu tun hatten. Und das Einzige, was wir tun können, ist ein bisschen was zurückzugeben, indem wir eben darüber gut sprechen, wie gut wir aufgenommen wurden in Ulm, dankbar sind über die tollen Locations, die uns hier schon angeboten worden sind und natürlich dann auch was zurückgeben, indem wir hier eine Premiere machen und dann einmal mit dem ganzen Team hier am Ende, wenn der Film fertig ist, nochmal vorbeikommen. Das würde ich sehr gerne tun.
Ja, das wäre eine ganz tolle Sache. So, ja, am Schluss noch meine übliche Frage. Habe ich noch was vergessen? Ist noch irgendetwas, was ihr noch loswerden wollt? Ach so, wir sollten vielleicht noch E-Mail-Adresse nennen. Genau.
Das sonst wird schwierig mit uns kontaktieren.
Ja, das müssen wir ja machen. Logisch, also.
Also, ihr könnt schreiben an die E-Mail-Adresse und zwar die folgende: ulm@ifproductions.de. Ich bin mir sicher, wir können das auch nochmal, wie gesagt, auf die Internetseite stellen.
Also nochmal: ulm@ifproductions.de. Productions genau, mit C.
Mit
ist
C
ja alles.
Und mit S.
Genau.
Also Englisch, Plural. Und ja, der Firmenname, der sagt sich gut, aber wenn man die E-Mail-Adresse buchstabieren muss, habe ich ihn schon oft verflucht, weil ich merkte, wie viele Fehler man machen kann.
Also das, aber wie gesagt, wird sicher irgendwo noch auf der Homepage drauf sein. Der Paolo wird sicher noch irgendwo draufsetzen. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Es war für mich eine super spannende und unterhaltsame Sendung. Und ich freue mich auch schon riesig, wenn ihr dann mit dem ganzen Cast hier mal aufschlagt bei mir in der Plattform. So ein bisschen aktuell über die Dreharbeiten dann berichtet. Ja, an dieser Stelle viel Erfolg und bis zum nächsten Mal dann.
Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön.